So, nächste Folge, lass mal klubben. Hier ist wieder Torben. Und jetzt heute, ich muss ein bisschen aufpassen heute, was ich sage, weil wenn man das jetzt streng genommen sieht, sitzt hier mein Chef aus dem Hauptamt vor mir und aus dem Ehrenamt vor mir. Ihr habt einen der Vereinsgründer der Linden Dudes und den jetzigen stellvertretenden Vorsitzenden des Landessportbundes hier bei mir, Marco Lutz ist da. Marco, grüß dich, hi.
Hallo Torben, spannende Voraussetzung, würde
ich sagen. Ja, ne? Können wir das mit so einem Immunitätsding machen? Wenn ich was sage, was dir nicht passt, das darfst du mir nicht irgendwie im Sportjugendvorstand oder in sonst einer Repressalie gegenüber dem TKH zu Ausdruck bringen.
Ja, eigentlich ist es sogar fast umgedreht. Du bist ja die Aufsicht eigentlich sozusagen im Ehrenamt. Von daher hast du volle Immunität.
Okay, sehr gut. Dann kann ich ja ganz, ganz normal weitermachen. Marco, du arbeitest jetzt ja bei einem Verband schon ein bisschen länger. Hast aber auch, wie ich ja gerade schon in meiner wahnsinnig krass recherchierten Einführung gesagt habe, du hast ja auch die Linden Dudes gegründet, mit unter anderem Danny Traube zusammen. Danny, Grüße an dich nochmal, krassester Podcast aller Zeiten mit dir, weil du den überall angepriesen hast, danke dafür. Du kennst jetzt so ein bisschen beide Seiten, so Verein, Verband, was schockt mehr? Oder muss beides schocken, weil der im Verband für die Vereine zuständig bist quasi?
Also das ist ja schon mal die Basis. Also wir sind natürlich der Interessensvertreter von Sport und Bewegung in Niedersachsen und damit natürlich auch sozusagen Interessensvertreter, Servicedienstleister für ungefähr 9.300 plus x Vereine. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man auch sozusagen das Innenleben der Vereine kennt. Und das ist natürlich ganz gut, wenn man selber auch sozusagen Vereinserfahrung hat und da auch sozusagen die Dinge verbinden kann. Und was schockt mehr? Also das hat beides seinen Reiz, und aber sehr unterschiedlich. Das eine habe ich im Ehrenamt gemacht und war ich auch noch nicht sozusagen in der Position, wo ich jetzt bin. Und das andere mache ich hauptberuflich. Und natürlich ist es toll, wenn man, ich sag mal, berufliche Perspektiven und Sinnerfüllung zusammenbringen kann mit dem, was einem am Herzen liegt. Und von daher bin ich da sehr dankbar, dass ich diese Aufgabe machen darf, würde ich sagen.
Sehr gute Antwort. Ich habe mich gerade übrigens wieder erwischt. Ich habe gerade, als du erzählt hast, habe ich versucht, aktiv zuzuhören und habe viel gesagt. Und ich habe als, weil du auch vorher im Vorgespräch, im hochprofessionellen Vorgespräch, gefragt hast, wie so die Resonanz auf die anderen Podcasts war, war die Rückmeldung von der Kollegin, ja, Torben, du sagst relativ oft Ist mir vorher nicht so krass aufgefallen, weil ich immer so denke, das ist so ein, ich möchte höflich sein, weißt du, ich möchte hinzuhören.
Also du machst es ja ganz authentisch, also von daher, ich glaube, es ist auch der Stil dieses Podcasts, und ich glaube, dass, da wird keiner meckern.
So, Sandy, Marco hat gesagt, das ist authentisch, also Ruhe. Gut, danke. Zurück zum Wesentlichen.
Ja, gerne.
Verbandsarbeit, da bist du jetzt ja relativ neu drin. So, ne, hat ja auch ein bisschen, also nee, nicht genau, nicht Verbandsding, aber in deiner Rolle.
Ja, ja, das stimmt.
Da bist du jetzt relativ neu drin. Das war ja auch ein längerer Prozess.
Kommt die Frage nach den 100 Tagen wahrscheinlich, ne?
Nee, das ist mir immer zu hoch gestochen. Ich würde eher so, also klar, du kannst auch gerne sagen, wie es war, aber weil du jetzt ja jemand bist, der neu ist und auch neue Ideen hat, du warst ja vorher oder bist auch immer noch Abteilungsleiter Bildung, jetzt noch in Personalunion, ne?
Der Bereich ist mir noch zugeordnet.
Ja, genau. So, aber da warst du ja auch eine Fehler, dass man Thema Digitale, hast du ja auch die Schule in Gärden angeguckt und so, dass man sagt, so, wir müssen mal neue Wege gehen. So. Klar ist auf der einen Seite so, wie war es bisher, aber was mich eher interessieren würde, was ist denn so deine Vision? Also du hast jetzt ja einen Vertrag als stellvertretender Vorsitzender für 5 Jahre, 6 Jahre?
6.
Für 6 Jahre. Wonach, nach welcher Vision arbeitest du? Wo willst du den organisierten Sport ganz gerne wissen in Niedersachsen? Wenn du jetzt in 6 Jahren Vertragsende, was willst du sagen, so was ist bisher umgesetzt worden und was hast du auf den Weg gebracht, was man vielleicht erst in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren erntet?
Also ich entkoppel jetzt mal von meinem Vertrag. Also wenn der nach 6 Jahren weitergeht, ist das schön, aber das ist jetzt nicht
Werbung ist raus.
Mehr. Genau. Ich glaube, es ist viel perspektivisch. Vielleicht kann es mal vergleichen. Ich bin viel im Austausch, wenn du zum Thema Innovation mit vielen unterschiedlichen Bereichen, also mit Industrie, mit sozialen Organisationen, mit Hotellerie und schaue mir halt viel an, gehe viel in Dialog. Was läuft da? Wie laufen Prozesse ab? Wie verändert sich die Umwelt? Was heißt das denn für eine Organisation? Und eine Spezifika hat so ein Verband ist eigentlich, weil wir so vielschichtig sind. Wir haben ganz viele Interessensvertreter und auch ganz unterschiedliche Situationen. Also ich meine, wenn ich sitze hier beim TKH, großer Verein mitten in der Stadt, und wir haben kleine Vereine auf dem Land, wir haben mittelgroße Vereine in halbstädtischen Kontexten. Also die große Herausforderung ist eigentlich, diese vielen Perspektiven zusammenzubringen. Und das heißt für mich eben, viel in Dialog zu bringen, gemeinsame Perspektiven entwickeln, sich austauschen. Und ich glaube, eine Zukunftsaufgabe ist eben, und die Veränderung der Welt und der Umweltbedingungen fordert eigentlich, dass wir es alleine nicht mehr schaffen. Also wir müssen zusammenarbeiten. Das heißt Zusammenarbeit auf Verbandsebene mit Sportverbänden, aber auch mit anderen Interessensvertretungen. Du weißt ja selber, im Sportjugendvorstand, andere Jugendverbände, auf Vereinsebene, dass wir zusammen mit den Vereinen Dinge auf den Weg bringen. Und denn sozusagen, dass der nächste Player am Markt ist der Verein. So, der nächste Player ist derjenige, der den Spielbetrieb organisiert mit seinen Herausforderungen. Also von daher bedarf es viel Dialog, viele Perspektiven und die zusammenzubringen. Das ist eine Aufgabe. Natürlich auch, wie passen wir uns eigentlich an Umweltbedingungen an? Und da spielt das Thema Digitalisierung eine relevante Rolle. Zum einen, wie organisieren wir uns innerhalb einer Organisation? Also auch ein ehrenamtlicher Verein, ihr hier in der Geschäftsstelle, wir in der Geschäftsstelle. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, welche digitalen Services und eine digitale sozusagen Infrastruktur stellen wir denn auch den Mitgliedern zur Verfügung? Und das fängt von ich sag mal, voll digitalen Mitgliedsantrag an bis hin zum Sporttreiben mit Wearables. Kennst du ja selber, dass jeder vermisst sich selbst. Platzbuchungssystem, also das Thema Digitalisierung ist, glaube ich, ein Megathema, das alle betrifft. Und da müssen wir auch zusammen gute Lösungen finden. Das andere Thema sind natürlich, was unser gemeinsames ist, sind für mich Kinder und Jugendliche. Also Sportbewegung für Kinder und Jugendliche, das ist einer der wichtigen Punkte, denn Kinder brauchen quasi ein gutes Angebot, die müssen die Möglichkeit zum Zugang geschaffen werden und sind natürlich auch unsere Mitglieder der Zukunft. Und ich glaube, da können wir auch insbesondere, wenn wir vielleicht nochmal auf Corona schauen, viel noch nachholen, damit wir eine ganze Generation eigentlich, die jetzt im Moment nicht beigetreten ist, in den Verein, zum Verein ranführen. Und damit hingehend auch das Thema Gesundheit. Also ich finde, Sport, Bewegung hat einen hohen Gesundheitsfaktor. Also das betrifft jeden und ich glaube, da können wir auch ganz gut nochmal nachsteuern und sagen, hey, Sportvereine sind auch der Gesundheitsanbieter im Land.
Und das finde ich halt immer so krass, dass ich, das ist jetzt aber natürlich auch eine gefühlte Wahrheit, ne, wie man das ja subjektiv so wahrnimmt, wo ich dann immer so denke, wie kann es denn eigentlich sein, dass wir als Sportorganisation uns immer noch Mühe geben müssen in der Diskussion, in der Argumentation, warum Bewegung gut ist? So, also weiß nicht, ob das auch faktisch ist, aber wie gesagt, manchmal nehme ich das wahr, dass man erklären muss, warum. Alles gut, wir haben eher kleine Nebenstörgeräusche hier in der Aufnahme. Das ist,
das ist eben
hey, live. Wir haben keinen eigenen Aufnahme.
Ich bin hier übrigens im Cowork-Space, sozusagen, ja. Kann man sagen.
Ja, ja. Neudeutsch heißt das denn. Nein, also wo es mir darum geht, ist so, eigentlich wissen alle, dass Bewegen gut ist, dass es die Gesundheit fördert, dass es total sinnig ist, das zu tun. Und trotzdem muss man immer noch wieder die Diskussion führen und sagen, Bewegung ist wichtig, Bewegung ist gut.
Aber ich kann mal kurz unterbrechen. Also wir beide glauben das, also dass das alle wissen, aber ich glaube, das ist nicht so. Wir sehen ja...
Nee, genau, das meine ich ja. Also ich weiß, dass wir das wissen, aber ich finde es immer wieder, klar, auch aus meiner Blase, weil ne, hauptamtlich im Sport, ehrenamtlich im Sport, finde es immer wieder faszinierend, dass man argumentieren muss, dass Bewegung zum Beispiel für Kinder lernförderlich ist, also dass ein Kind besser lernen kann, wenn es sich zwischendurch bewegt. Einfaches Beispiel Eckenraten, anstatt dass man 45 Minuten in der dritten Klasse Frontalunterricht macht und am Ende sagt, warum haben die Kinder das nicht verstanden, kann nicht am Bildungssystem liegen. Das finde ich schwierig.
Und da ist der Punkt eigentlich vielleicht auch zur Vorfrage schon, wir müssen diese Erfahrungen vermitteln. Also diese, von klein auf diese Bewegungserfahrung, diese Selbstwirksamkeitserfahrung, dieses Wohlbefinden-Gefühl und das kannst du nicht mental vermitteln, sondern das musst du erleben und spüren. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, alle Kinder frühzeitig, ob über Sportunterricht oder dann am besten in der Kombination mit Vereinsanbindung, eben in so ein Bewegungsgefühl, in so ein Selbstwirksamkeitsgefühl zu bringen, dann ist das auch ein Lebensmotiv. Und da fängt es eben an, da ist die Basis. Also ich spreche da gerne, weil wir vorhin bei der Vision von einem Gesundheitsbürger oder einem Gesundheits- und Engagementbürger, wenn wir es frühzeitig schaffen, Engagement, Gesundheit, Bewegung als Mindset, als Motiv zu etablieren, dann natürlich haben das dann alle, tragen das in sich. Und das treibt mich natürlich auch an, weil ich davon überzeugt bin. Also ich sehe das natürlich an mir selbst, aber auch an meinen Kindern, wenn die auf dem Feld unterwegs sind oder sich sportlich betätigen, was bei denen passiert, so persönlich und freudvoll. Und die lernen ja da auch und die lernen auch besser. Man merkt ja auch, dass, wie du so sagst, Bewegung ja auch ein Faktor ist für kognitive Fähigkeiten. Und das schließt sich eben nicht aus, Mathematik in Bewegung zu tun.
Genau, aber das war so, ich kann mich erinnern, ich war vor Corona in Anführungszeichen, war ich bei der Eröffnung von der Rebirth Active School Studie mit Herrn Tonne und da hat der Tonne gesagt, naja, wir machen das, weil wir mal gucken wollen, was die Ergebnisse sind. Wo ich denn, da konnte Herr Rave nicht und da habe ich quasi die Rede von Herrn Rave gekriegt und durfte die Rede erhalten. Mit so dem Zusatz, das ist total lieb und nett, dass Sie das hier unterstützen, finanziell unterstützen. Aber sind wir mal ehrlich, die Ergebnisse kennen wir schon jetzt. Ja. Also wir wissen, dass Bewegen gut ist. Also das war so ein bisschen... Ja, wenn man gemein ist, würde man sagen, so eine Alibi-Beteiligung, aber...
Aber jetzt wissen wir es ja wirklich, also das ist schon mal ganz gut.
Ja,
also,
aber wir wissen es halt auch schon vorher von... Aber ist also besser nochmal doppelt und dreifach irgendwie abklären, als das irgendwie gar nicht
zu machen ist. Also Shownotes Rebirth-Studio, ja?
Ja.
Gut, sind wir uns einig.
Gut. Du hast gerade noch einen anderen Bereich angesprochen, den ich auch aus persönlichen Kontext, nicht nur aus dem Hauptberuf, sondern auch, weil ich darüber meine Masterarbeit geschrieben habe, Thema Digitalisierung im Sportverein oder generell im organisierten Sport. Also erstmal, meine Masterarbeit war nicht gut, aber sie ist bestanden mit, wenn ich den Bewertungsbogen richtig verstanden habe, naja, sie haben zumindest verstanden, was Digitalisierung ist. Und da ist so der Punkt, glaubst du, dass das alle verstanden haben? Also ich habe manchmal das Gefühl oder auch so in der Literaturrecherche irgendwie, dass Digitalisierung eher so verstanden worden ist als, naja, wir stellen mal einen Laptop in der Halle und dann sind wir super digital aufgestellt. Was ist denn Digitalisierung aus deiner Sicht? Beziehungsweise was wäre das wie müsste man das eigentlich für die Sportorganisation nutzen?
Also wahrscheinlich, wenn wir jetzt so das, kennst du das Spiel Hotel ja vielleicht, und sag, ey, ich habe jetzt ein Stichwort oder Digitalisierung und dann sagt jeder mal seine Top 10 Punkte, was denn das Thema Digitalisierung ist, dann werden wir wahrscheinlich an den Punkten nicht viel Deckungsgleichheit haben. Nee, also die einen sprechen vom Breitbandausbau, was sicherlich auch
in gewissen ein Teil davon,
wichtig ist, eine Voraussetzung eigentlich. Ja, ja. Andere sprechen von KI oder von Bots, von Automatisierung. Und ich glaube, aber auch das sozusagen zu würdigen, ist ein wichtiger Ansatz. Nämlich zu sagen, jeder, in dem Fall Verein oder Organisation, muss für sich eigentlich das Thema nochmal sozusagen selbstständig durchdenken und sagen, okay, was heißt denn Digitalisierung in unserem Kontext? Das kann sein, dass ein Verein sagt, naja, wir fangen mit der Verwaltung an, um auch Ehrenamt zu entlasten, indem wir gewisse Prozesse, die automatisierbar sind, automatisieren. Also wo wir sozusagen weg vom Papier gehen, die Prozesse verschlanken, um mehr Zeit für das soziale Miteinander zu haben. Mhm. So, das ist das eine. Dann sind andere vielleicht sagen, ja, bei uns ist das Thema aber Training, Verbesserung, Optimierung von Training mit Hilfe von digitalen Tools, also Wearables, Analysesysteme. Es gibt ja auch Sportarten, die mit Drohnen Auswertungen machen, selbst in der Halle, bis hin zu Kommunikation. Das haben, glaube ich, viele oder alle Vereine mit den Eltern, mit den Mannschaften. Also ich glaube, da muss jede Organisation für sich einfach sozusagen das Thema begreifen. Und da finde ich es ganz gut, so eine Art Digitalisierungsfahrplan für sich zu machen und einfach verschiedene Felder sozusagen einzugrenzen und sagen, hey, das ist relevant für mich, das ist weniger relevant für mich, da sind wir so aufgestellt oder so aufgestellt und da wollen wir uns verbessern oder weiterentwickeln. Und da geht jeder eigentlich in seinem Grad weiter. Aber die Grundverständnis zu haben, Digitalisierung geht nicht mehr weg, die betrifft uns alle und wir machen es zum Thema. Und Thema kann auch sein, eine bewusste Entscheidung für oder gegen was zu treffen. Aber sozusagen, dieser Prozess muss vollzogen werden. So, und wir merken ja, jetzt rede ich schon wieder so viel, ne?
Nee, das ist, Marco, das ist ja ein Podcast.
Okay, ja, danke.
Reden ist ja der Mittelpunkt.
Wir merken ja, dass um uns herum die Welt sich ja weiter bewegt. Also es gibt ja einen bekannten Versender, den Namen nenne ich jetzt nicht, der zeigt uns ja oder schafft ein Bedürfnis, was wir auch schon woanders erwarten. Das geht dann nämlich sozusagen am selben Tag bestellen, liefern, Finanzabwicklung ist geklärt. Wenn mir das Produkt nicht gefällt, wird es direkt an der Haustür abgeholt. Und damit sind Erwartungshaltungen sozusagen etabliert, die wir woanders auch wiederfinden. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und im Kern geht es bei uns auch darum, das Sporttreiben in den Mittelpunkt zu stellen, das soziale Miteinander, die Kommunikation. Und wenn wir dazu kommen, digitale Tools nutzen können, um dem Kern nachzukommen und auch weniger Zeit für sozusagen formalistische Tätigkeiten, aber können uns dafür austauschen, miteinander in Dialog kommen, selbst Sport treiben, dann ist es doch gut. Aber das muss jede Organisation für sich selbst bestimmen und auch den Grad und die Ausdehnung selbst bestimmen.
Ja, also definitiv. Ich habe dann nur, also jetzt auch gerade so in den Gesprächen, auch im ehrenamtlichen Kontext, kommen halt vom Dorf, so, da ist das natürlich auch immer noch alles ehrenamtlich organisiert. Ich habe dann halt in diversen Fortbildungen, also so Workshops zum Thema Digitalisierung im Sportverein, wo man einmal aus hauptberuflicher Sicht drin war, aber halt auch viele ehrenamtlich mit drin waren, dass eine große Angst vor der unbekannten Digitalisierung vorherrscht. Und das, glaube ich, so das zentrale Thema ist, weil keiner weiß so richtig, was es ist, keiner weiß so richtig, was es bedeutet, wo es hingehen kann. Und ich glaube, womit viele auch ein wahnsinniges Problem haben, ist, dass es nicht so einen Start- und Endpunkt gibt. Also du sagst ja nicht, du gehst jetzt los und in 3 Wochen sind wir fertig. So funktioniert das Ganze ja nicht. So, das ist ja schon, also Digitalisierung ist ja nicht, wir technologisieren Dinge oder digitalisieren Dinge, sondern es ist ja ein Prozess an sich.
Genau, es ist ein Prozess. Und ich glaube, was du sagst, ist schon wichtig, dass wir so ein bisschen die Angst davor nehmen. Das ist keine Raketenwissenschaft. So, ne? Wir sprechen ja hier auch nicht von innovativen Neuentwicklungen, wo es hochtechnologisiert ist. Es ist oft auch die Übernahme von bestehenden Lösungen und die einzubinden. Und ich wollte hier nochmal einen Brückenschlag so zu unserem Verband schlagen. Also wir haben das natürlich erkannt und wir sind da auch dran und haben auch schon viele Angebote, wo wir Vereine dabei unterstützen. Also von Beratung, im Bereich Schulung, eben um in diesem Feld einfach Sicherheit zu erlangen und eine gute Unterstützung zu bieten und auch die Angst zu nehmen, dass uns das überfordert. Es ist, sich der Sache annehmen und dann auch gerne mit unserer Unterstützung eben das Thema für die eigene Organisation nochmal in Blick zu nehmen. Und da helfen unsere Beraterinnen und Trainerinnen und Trainer auch ganz gut, eben die individuell passende Lösung für den Verein vor Ort, wo er auch gerade beheimatet ist, zu finden und auch da Orientierung im Dschungel zu bieten. Und das ist schon mal ein erster Schritt. Also da die Angst vor Entwicklung zu nehmen.
Ja. Ja, aber das, also genau das, was du sagst, ist ja so der Punkt. Wir sind ja auch vor 2 Jahren mal losgelaufen, weil wir selber was brauchen, Thema Mitgliederverwaltung, Raumverwaltung etc. Und das ist halt so ein Brett, wo ich dann auch so denke, ich glaube, ein Großteil von dem, was wir brauchen, so als Großsportverein, so mitten in der City, brauchen halt einfach ganz viele nicht. Aber was ja zum Beispiel auch schon mal helfen würde, auch bei einem Dorfverein, dass Mitglieder nicht irgendwie jedes Mal einen Zettel ausfüllen müssen, wenn sie irgendwie eine IBAN-Änderung haben oder sonst was, sondern das geht ja auch alles digital. So. Und dann hast du ja nicht auch die ehrenamtliche Kraft, die das netterweise macht und dann bei sich unten im Keller irgendwann so ein halbes Archiv aufmachen muss, weil da 30 Milliarden Mitgliedsanträge und Änderungen in Papierform irgendwie bei ihrem Briefkasten liegen. Also es ist immer ein netter Grund, irgendwo vorbeizugehen, nochmal gerade auf dem Dorf irgendwie ein Bierchen abzugreifen, aber vom Grundsatz kann man sich auch so zum Bierchen gehen.
Ich will jetzt auch mal eine Lanze brechen.
Oder also, zum Sport machen natürlich.
Das hört sich fast so defizitär an, aber ich habe auch gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, dass viele Vereine schnell gute Lösungen gefunden haben und sehr individuelle Lösungen und die mitunter nicht miteinander vergleichbar sind, aber sie haben Lösungen gefunden. Und die Pandemie hat auch gezeigt, im positiven Sinne eigentlich, wie schnell wir eigentlich sozusagen gewisse Entwicklungen aufnehmen und verarbeiten können. Also das Thema digitale Angebote, Sportangebote, Begleitung von Trainingsgruppen. Also da waren ein Großteil der Vereine ganz, ganz schnell dabei, haben entweder schon das vorgedacht oder haben ad hoc reagiert, haben mit Hilfe auch von Fördermitteln sozusagen die nötige Infrastruktur geschaffen. Aber am Ende waren auch eben Übungsleiter und Trainerinnen und Trainer in der Sporthalle, die gesagt haben, hey, ich mache ein Online-Angebot. Und da gab es vorher keine Blaupause für. Da hat man viel gelernt. Also es hat gezeigt eigentlich, dass wir auch in der Pandemie schnell uns verändern können. Und das ist vielleicht auch eine der wichtigsten Kompetenzen, Veränderungskompetenzen, nämlich die Entwicklungen werden immer schneller und da muss man anpassungsfähig sein. Und das Zweite ist, natürlich hat auch die Pandemie uns gezeigt, an welchen Stellen es vielleicht noch ein bisschen knirscht und knackt oder wo die Defizite sind. Und das kann man auch als Einladung nehmen und sagen, okay, die schauen wir uns jetzt an und machen die eigentlich zu einer Chance für eine zukünftige Entwicklung. Und ich glaube, da darf man eigentlich keine Angst vor haben.
Nee, definitiv nicht. Und es wäre ja auch irgendwie fatal, wenn man jetzt irgendwie sagt am Ende, oh Gott sei Dank, wir sind durch. Mhm. Und dann kommt das nächste große Ding, wobei wir gerade mitten ja im nächsten großen Ding sind. Und dann sagt, naja, und sich dann eigentlich die Frage stellen muss, was haben wir eigentlich aus dem letzten Mal gelernt? Und wenn man sich das ehrlich mit nichts beantworten muss, ist das ja eigentlich auch schlecht. Deswegen bin ich da voll bei dir, was, ne, wenn schon scheiße, dann muss ich zumindest aus der Scheiße auch irgendwie versuchen, was halbwegs Positives zu gestalten.
Ich glaube, die alte Realität, die gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt einfach eine neue Realität. Corona war ein Teil davon, die hat uns sozusagen vor Herausforderungen gestellt, hat uns aber auch weiterentwickelt und die neue Realität sieht anders aus. Und die sieht halt auch so aus, dass zum Beispiel gewisse Dinge einfach Standard mittlerweile sind. Man fährt halt nicht mehr für eine halbe Stunde durch die halbe Republik, sondern viele sagen auch, ja, das Thema Online-Meetings für kurze Abstimmungen ist ein gängiges Tool. Ich tue es für die Umwelt und ich spare Zeit und ich mache es möglich. Und das muss man immer wieder auch ausdifferenzieren, wie sieht die neue Realität aus. Also dieser Reflex zurück zum Alten wird uns auch nicht weiterbringen. Es ist ein reflektiertes damit umgehen.
Ja, genau. Das ist halt bei manchen immer noch nicht angekommen. Jetzt kann ich erzählen, in welchem Kontext, aber es war immer so, Prozess, der vor Corona gestartet ist, so 4 Wochen bevor den Lockdown und Käse, und ist jetzt vor 3-4 Monaten mit der Ausrede, warum nicht so viel passiert, ja, wir konnten uns ja nicht so viel treffen, Corona und so, wo ich dann so denke, boah Leute, nee, das kann jetzt halt einfach kein Argument mehr sein, dass wir uns immer noch hinsetzen und sagen, ja, damit kann man nicht alles machen, bin ich bei, man kann damit nicht alles machen, aber das als Ausrede für alles zu nehmen, noch nicht mal irgendwie versuchen loszudackeln, finde ich auch irgendwie schwierig. Also, und das ist ja auch das, was du sagst, hat ja auch Robert Habeck, glaube ich, gesagt, naja, zurück zu welcher Normalität wollen wir denn? Also genau. Was von früher ist denn normal, wo wir unbedingt wieder hinwollen? Klar, das, was früher in Anführungszeichen gut war, auf jeden Fall mit weiternehmen. Aber wir haben doch jetzt auch so viele Dinge gelernt, die auf jeden Fall Standard bleiben müssen, so wie du das auch gerade sagst. Und weiß nicht, aber wie man da die Leute abholt, die immer noch so hart sich an das Alte krallen und auch noch wahrscheinlich für so einen halbstündigen Termin noch von Cuxhaven nach München fahren wollen würden.
Da bin ich aber auch ein Vertreter von Würdigung des Bestehenden und Entwicklung des Neuen. Und da braucht es, ich habe so ein Bild immer von einem Supermarkt. Also du kommst in den Supermarkt rein, der hat verschiedene Regale, verschiedene Produkte, und so wie die Gesellschaft und die individuellen Motive sind, so muss auch unser Angebot sein, wie im Supermarkt. Da wird es die geben, die sich total wohlfühlen in der Vollpräsenz, in den lokalen Terminen, und für die muss es das geben. Dann gibt es die, die sagen, ey, für mich gibt es keinen Schritt zurück, dadurch kann ich gewisse Dinge erst wahrnehmen, ich kann noch mehr teilhaben, nicht noch mehr engagieren, das geht im digitalen Raum oder Unterstützung mit digitalen Prozessen besser. Auch für die muss es das geben. Und wahrscheinlich der Mittelstandard wird das Thema Hybrid sein. Also ich hatte gerade einen Austausch mit anderen Kollegen von anderen Bundesländern, da dachten alle, Supermensch, Corona, das wird alles wieder möglich, Yogakurse finden wieder statt, und dachten auch der Übungsleiter, oh, sind wieder meine 15 Leute da. Die Situation sah anders aus. Da war ein Trainer, ein Teilnehmer, und 14 haben gesagt, das hat uns so gut gefallen, wir machen es jetzt einfach von zu Hause weiter. So, und die wird es auch geben. Also von daher, es wird eben diesen Supermarkt geben müssen, und damit werden wir auch vielleicht sogar mehr Menschen erreichen.
Genau.
Mit dem Supermarkt.
Ja, genau.
Ich hoffe, ich konnte ein schönes Bild.
Ist ja auch richtig. Ich wollte ja nur so ein bisschen provokant mal draufgehen, so, ne, was wollen wir eigentlich behalten, aber vom Grundsatz bin ich da ja auch genau bei. Du kannst ja, wenn jetzt, also es muss immer so dieses Mittelmaß geben, ne? So dieses Extrem, wir machen nur noch alles online und digital, weil es Zeit spart und die Vorteile hat sicherlich auch seine Berechtigung. Aber mal irgendwo auch auf dem Kaffee zusammensitzen und sich, kannst ja im digitalen Raum, wenn da 10 Leute sind, kannst du ja nicht vernünftig zu zweit diskutieren. Hier in diesem Raum würde das gehen. So, da muss man, das ist ja immer dann auch so ein Thema, wir machen das, weil wir jetzt natürlich auch nicht die Masse an Zeit haben, so ein bisschen plakativ, so diese Extremdenke zwischen Jung und Alt, ne, dass die Alten denken, nee, die Jungen müssen sich uns anpassen, die Jungen denken, ja, müssen wir mit der Zeit gehen. Nee, Leute, macht doch mal beides, ist doch viel sinnvoller. Wenn man beides Gutes vermischt, kommt dann in der Regel was total noch Geileres bei raus.
Also ich hatte 2 tolle Erlebnisse. Das eine war ein, ich glaube, 88 Jahre alter Mann, der in einem Online-Seminar war, und der war Profi, und der sagte, wissen Sie was, ich hatte ja gar keine andere Chance. Ich habe 4 Enkel, die sind verstreut in Deutschland. Die einzige Chance, um in dieser Zeit Kontakt zu halten, war für mich Facebook, FaceTime. Wenn ich da nicht fit gewesen wäre, wäre ich abgeschnitten gewesen. Also auch das ein Anlass für Lernen. So. Und dann ist es aber, glaube ich, auch keine Frage des Alters. Es gibt auch jüngere Menschen, die sagen, digital ist nicht meins oder hatten keinen Zugang. So, das gibt es auch. Also das ist, glaube ich, keine Frage des Alters, sondern es ist eine Frage der Gelegenheiten, der Unterstützung auch und des Wollens. Und das andere ist, ich glaube trotzdem, dass dieses Treffen, sich persönlich treffen, in Resonanz gehen, den anderen spüren, ist ganz, ganz wichtig. Es wird aber, ich sag mal, qualitativ hochwertiger eingesetzt. Die Zeit, wo man sich dann trifft, wird qualitativ höherwertiger sein.
Man weiß das mehr zu schätzen.
Man plant diese Zeit anders und man plant wahrscheinlich auch in, ob das in Projekten ist, ob das in der Ausbildung ist. Man plant die Dinge, die auszulagern sind, um dort an anderer Stelle Interaktion, Reflexion miteinander zu gewinnen, anders. Und das ist eben die neue Realität, nämlich damit bewusster umzugehen. Und ich glaube, da gibt es genug Einladungen, die wir bekommen haben und auch viele Dinge entwickelt haben. Und das müssen wir jetzt auch reflektieren und konservieren eigentlich für die Zukunft.
Ja. Marco, eigentlich haben wir fast Digitalisierung gelöst.
Super. Vielleicht nochmal kurz der Werbeblock. Könnt ihr gerne auf die Seite vom Landessportbund gehen. Digitalisierungsberatung. Wir helfen weitestgehend allen Vereinen.
Und ich habe meine Masterarbeit mit einer 3.3 bestanden. Ich kann auch helfen.
Und Torben ist Berater, ne?
Ich bin günstig vom Stundensatz.
Okay, gut.
Das ist also, okay.
Torben könnt ihr direkt anschreiben.
Meldet euch einfach auf diesen Post zurück. Kleiner Themenwechsel. Bisschen harter Cut.
Okay, gerne.
Du bist jetzt ja gerade beim TKH.
Ja.
Und ich habe, du bist ja alter Basketballer.
Unter anderem, ja.
Unter anderem. Karl ja auch. Karl Schilling, unser zweiter Vorsitzender.
Ja.
Und ich habe, weil ihr auch euch schon auch ein bisschen länger kennt, auch über diesen Basketball-Kontext, und ich habe ihn mal so in der Vorbereitung für diesen Podcast gefragt, Karl, hast du irgendwie eine Story über Marco, die ich bringen kann?
Ich weiß, was kommt.
Und dann hat er gesagt, na, du kannst ihn ja mal fragen, warum er mein Knie zerschossen hat. War es Konkurrenzkampf oder war es ein Unfall?
Es war ein Unfall. Ich glaube, wir waren sogar in der gleichen Mannschaft. Wir sind unglücklich unter dem Korb bei Verteidigungsaktivitäten ineinander verschlungen gewesen und irgendwie ist sein Knie umgedreht. Also wir waren tatsächlich in einer Mannschaft, wenn ich mich richtig entsinne.
Scheiße, also Karl nochmal, es ist hier an offizieller Stelle, es war nichts Persönliches.
Und trotzdem Entschuldigung noch an dieser Stelle, das gönnt man keinem und schon gar nicht einem Mannschaftskollegen, also von daher. Aber Karl weiß das, glaube ich.
Ich denke auch. Also er wirkte ja auch sehr, er hat das sehr mit einem Lächeln erzählt.
Ich habe ihn schon mal mit einem Schmalzkuchen entschädigt.
Kreuzbandriss gegen Schmalzkuchen. Ist doch auch gut.
Das ist unser Spitzname intern. Also kannst du ihn mal fragen.
Mach ich. Marco, jetzt noch eine persönliche Frage. Und da ist auch
kann
viel...
ich auch Nein sagen?
Du kannst auch Nein sagen. Pass auf, ich möchte dich nicht zum Essen einladen. Das machen wir, also machen wir auch, aber das ist jetzt nicht Teil der Frage. Du bist ja auch Familienvater. Mhm. Dreifach?
Zweifach.
Zweifach, Entschuldigung. Wie war so das erste Jahr jeweils? Oder gerade beim ersten Kind? Ich frage für mich.
Ja, ich finde es übrigens toll. Glückwunsch.
Danke.
Ich ergänze mal die Frage so ein bisschen. Also mein Sohn ist 8, jetzt 8, meine Tochter 5. Mit der Geburt quasi unseres Sohnes hat für mich auch ein besonderer Reflexionsprozess eingesetzt. Also ich habe wirklich mich viel mehr mit mir selbst, der Welt auseinandergesetzt, weil das war eine Einladung eigentlich sozusagen, was willst du deinem Kind eigentlich mitgeben, auch mit der Partnerin zu verhandeln, was wollen wir eigentlich sozusagen an Erziehung oder Beziehung mitgeben, wie wollen wir eigentlich unser Leben gestalten, und also das ist eine Einladung und da freue ich mich, dass du die Einladung angenommen hast, dich sozusagen da auch eben mit dir selbst zu beschäftigen. Ich glaube, das ist eine einmalige Einladung und auf die Frage konkret, ich kenne wenige, die ehrlich antworten, dass das erste Jahr ein Zuckerschlecken war.
Ja, so, danke.
Das ist einfach mit Entbehrungen versehen. Man kriegt so viel zurück und im Nachhinein fragt man sich, wie hat man das eigentlich geschafft mit diesem Schlafmangel? So, das ist aus meiner Sicht die ehrliche Antwort.
Ich habe heute nach 3,5 Stunden geschlafen. Ne? Ich habe mir heute Morgen, glaube ich, um irgendwie halbwegs klar zu kommen, Liter Kaffee reingenommen.
Dafür siehst du hervorragend aus.
Ah, oh, danke.
Also, vielleicht, es gibt ja bestimmt auch, da ist jedes Kind ja individuell, aber ich sag mal, der Großteil, wenn der ehrlich anhört, würde sagen, das erste Jahr ist halt einfach anstrengend und gut.
Das habe ich nämlich auch so gedacht. Also ich finde es übrigens auch schön, dass wir darüber sprechen können, dass das nicht nur so, ne, hier Sportpolitik und so ist. Ich habe irgendwann mal von wem gefragt worden, ich weiß es gar nicht, und der meinte, sehr, und wie ist es? Und ich habe dann halt aus meiner Warte, weil ich da auch eine kurze Nacht hinter mir da halt ehrlich geantwortet und gesagt, so, ja, es ist schön, keine Frage, aber es ist halt auch echt anstrengend. Und er hat dann so ein bisschen vorgestellt, ja, das ist doch dein Fleisch und Blut, wie kann man darüber denn was Schlechtes in Anführungszeichen sagen, wo ich auch so dachte. Und da habe ich mich wirklich, ich bin jemand, der hinterfragt viel und ich mache mir viel Gedanken, auch manchmal einen Ticken zu viel so. So, Gott, bist jetzt ein schlechter Vater, bist ein schlechter Mensch, weil du nicht in der Lage bist, nur zu 100% positiv euphorisch irgendwie zu sein. Und das ist mir irgendwann mal nach 2 Wochen, ich mir wirklich das Hirn zermartert habe, so gedacht habe, nee, du bist kein schlechter Mensch, nur weil du ehrlich sagst, dass es anstrengend ist.
Ja. So. Also auf jeden Fall. Also ich habe ja auch durch diese Zeit mich mit dem Thema Erziehung und ich tausche es gerne Beziehung auseinandergesetzt, habe ja auch eine Ausbildung zu gemacht bei Jesper Juhl, dem dänischen Familientherapeuten. Und man muss auch sagen, man wird ja nicht darauf vorbereitet eigentlich. Also man macht zwar vielleicht Geburtsvorbereitungskurs als Team, also als familiäres Team, aber ja, da geht es ja hauptsächlich um den Geburtsprozess. Aber ja, die Vorbereitung darauf, was heißt das denn eigentlich, Eltern zu sein? Also wie gehen wir damit um? Was heißt das denn konkret für uns? Wie wollen wir eigentlich sozusagen Erziehung gestalten? Da bereitet einen keiner drauf vor. Von daher ist es nicht unüblich, dass man da auch mal sozusagen drüber nachdenkt, bin ich eigentlich ein guter Vater oder nicht. Und das ist auch gut so. Also von daher, vielleicht kann man das für Zukunft also besser vorbereiten. Also ja, den Eltern-TÜV oder sowas.
Ja, ja, wäre bei vielen, glaube ich, mal gut, wenn sie ihn vorher gemacht hätten.
Will ich jetzt nicht urteilen, aber ja, ist bestimmt eine gute Sache.
Ja. Ich darf ja dann provozieren und so urteilen, weil ich mir jetzt eingebildet, ich spiele hier eine Rolle.
Ja, okay.
Auch wie so ein Satiriker, den dürfte ich eigentlich alles sagen. Aber okay, das mache ich nicht, weil dann muss man das anders
erklären. Ja, okay, verstehe.
Nee, aber ich habe mir vorher auch so ein Buch gekauft, was hieß Keine Panik, Papa, du schaffst das. Und das war ganz salopp geschrieben, da stand eigentlich so, Grundsatz war so ein bisschen, naja, mach dir mal nicht so einen Stress, wird schon alles irgendwie schief gehen. Und da versuche ich mich immer so ein bisschen dran zu entsinnen, wenn du morgens um 3 mit dem Kind auf dem Arm stehst und so, oh, jetzt schrei doch bitte nicht, hör doch auf. Aber
darf ich noch 2 Buchtipps loswerden?
Ja, gerne.
Das kompetente Kind und dann die kompetente Familie. Das sind von Jesper Juhl, ist absoluter Leseempfehlung für alle, die Eltern werden oder schon Eltern sind. Also es ist nie zu spät.
Ich bin jetzt gerade ein bisschen, du hast mich jetzt influenced.
Ich kann es dir gerne ausleihen.
Das ist ja auch ein Influencing-Podcast hier.
Ja, okay. Ne?
Also wir beeinflussen ja Millionen Menschen in ihrem Verhalten durch das, was wir hier sagen. Ja. Deswegen ist das sehr gut.
Naja, also wir sind ja im offenen Dialog. Ich finde ja auch das Thema, also Lernen sozusagen, also mit Kindern ist ja auch das Thema Lernen ein ganz relevantes Thema. Das Thema Erziehung und Beziehung, und das kann man in alle Felder transferieren. Also, ob das in das Thema Schule ist, ob das in das Thema Betrieb, Organisation ist, in das Thema Ehrenamt. Da sind viele Parallelen, und wenn man sich damit beschäftigt, kann man eigentlich für alles was rausziehen. Und die Grundlage, finde ich, ist E-Lernen. Und du hast ja vorhin gesagt, Veränderung heißt Lernen, nämlich sozusagen sich sagen, wie lernt man eigentlich, aus welcher Basis agiere ich eigentlich, welche Werte habe ich denn vermittelt bekommen, was nehme ich aus meiner Ursprungsfamilie, was habe ich denn irgendwo erfahren. Also auch gerade als Trainer ist ja oft so, wenn man mal so ein bisschen den Sportbezug, man schöpft ja oft aus dem Fundus dessen, was man selbst als Sportler erlebt hat.
Klar, ja.
Und das ist manchmal nicht das Beste.
Nicht immer, nee.
So, also von daher macht es schon Sinn, auch nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, wer will ich denn als Trainer, als Mensch sein wer will ich denn als Vater sein?
Hast du das für dich schon klar gemacht? Also würdest du dich zum Beispiel freuen, wenn deine Kiddies von sich aus mit 14, 15 sagen, so, ich will jetzt auch Übungsleiter, Übungsleiterin werden, weil du das selber warst oder weil du den Kontext einfach gut findest und weil du weißt, dass aus der Arbeit eigentlich für die Persönlichkeitsentwicklung so viel Positives rauskommt, wie es jetzt vielleicht, ich bin jetzt auch mal wieder übertreibungsbewusst, wie das in der Schule nicht der Fall ist?
Also,
raus bitte. Danke.
Süß, Kinder sind hier dabei, die verstehen das. Wie soll man sagen? Also auf der einen Seite, das, was du sagst, unterschreibe ich sofort. Also ich weiß, was Sport und Bewegung sozusagen an Persönlichkeitsbildung, an Möglichkeiten für die Entwicklung sportmotorisch, kognitiv, Persönlichkeit, alles liefern kann. Und dennoch musst du dich finde ich, als Vater in dem Fall davon trennen, zu sagen, mein Kind muss das tun, weil zu viel Druck führt oft eben auch zu Ausweichwegen. Also man kann dazu einladen, inspirieren, ermutigen, Vorbild sein. Und ich habe unsere Kinder zusammen, die werden einfach Sportverein erleben tagtäglich, weil wir dorthin gehen, weil sie dort irgendwie eine Möglichkeit geben, aber man darf nicht zu fest drücken und schieben. So. Und trotzdem glaube ich, wenn da positive Erlebnisse sind, können die dann Zugang kriegen. Aber vielleicht werden sie auch Cellist oder Cellistin.
Ja.
So, ist ja auch gut. Und von daher glaube ich, kann man einladen, inspirieren, ermutigen, aber man darf nicht zu viel Druck ausüben, glaube ich.
Ja, genau. Das ist auch, da habe ich mich auch sehr mit auseinandergesetzt.
Und natürlich wäre es gut, wenn er Olympiasieger wird, ne? Logisch.
Das habe ich auch in einem anderen Podcast schon gesagt, so, ich will meiner Tochter keinen Druck machen, so Wimbledon muss erst mit 20, 22 gewonnen werden, nicht mit 17, so wie Boris Becker will ich auch nicht, ne? Keinen Druck. Na, aber das ist schon ja was, was auch immer so ein innerer Prozess ist, so was willst du? Also was würdest du dir natürlich sehr wünschen, was deine Tochter macht, was sie für ein Mensch wird und was halt eben nicht und wie kommst du zum Ziel, wie... Weil mein Thema ist immer, ich bin wahnsinnig ungeduldig in vielen Bereichen, aber du brauchst ja Geduld, wenn du eine langfristig und nachhaltig positive Entwicklung haben willst. So. Das wäre, glaube ich, für mich nochmal ein Brett.
Also
aber was auch zu bohren ist, keine Frage.
Einen schönen Satz, den ich gelesen habe, war, knüpfe die Liebe oder die Entwicklung nicht an Bedingungen. Also, und ich glaube, wenn Kinder das merken, dass sie bedingungslos quasi unterstützt werden in ihrem Antrieb, dann werden die auch das Richtige finden. Und die erleben uns ja eigentlich als Vorbilder. Und Kinder lernen am Modell. Und wenn die Erlebnisse haben und das sehen, dann treffen die schon die richtigen Entscheidungen, also für sich. Und wir können sie dann nur begleiten. Und am Ende sehen sie ja, welche Rolle Sport, Bewegung oder andere Dinge in unserem Leben spielen. Und daran orientieren sie und treffen dann für sich eine richtige und wichtige Entscheidung. Und natürlich, ich würde mich freuen, wenn meine Kinder natürlich irgendwie sportlich aktiv sind oder da auch Trainerin werden oder Leistungssport oder nicht. Aber ich erfreue mich einfach an deren Entwicklung und die werden schon irgendwie gehen.
Das ist richtig. Jetzt können wir, ist jetzt vielleicht nicht so ein ganz harter Cut. Aber wir, Gott, ich bin zu dick für den Stuhl.
Ich glaube, ich war das.
Nee, ich hab zugenommen. Ich war lange verletzt und muss jetzt erstmal wieder fit werden. Thema Entwicklung und wie man bei den Leuten zuguckt. Und wir beide kennen uns ja auch schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal vor 10 Jahren getroffen im Freiwilligendienst-Kontext. Vereinsmanager-Ausbildung in Hannover, da warst du Referent und ich habe die Gruppe quasi bespaßt als Seminarleiter. Was ist denn das Thema Freiwilligendienste für dich? Weil das ist ja nun mal jetzt auch in deiner neuen Position, ne, stellvertretender Vorsitzender LSB, zusammen mit der Sportjugend und zusammen mit dem ASC Göttingen. Freiwilligendienste ist ja so deutschlandweit sehr einzigartig in dem ganzen Konstrukt. Finden andere Leute gut, manche nicht so gut. Ich stehe dazu 100% hinter. Wie ist denn da so dein Meinungsbild generell zum Thema Freiwilligendienst und vor allem, wie wir das hier in Niedersachsen machen?
Ich kann es kurz machen. Ist super Chance, ein super Programm. Ich habe gleich noch eine innovative Idee,
du hast ja vorhin mal gefragt. Muss mir was zu schreiben.
Ja, genau. Aber die wird ja audiotechnisch festgehalten. Also es ist eine tolle Möglichkeit, sowohl für die Jugendlichen, eben sich selbst zu erproben, auch so in diesem Übergang, ne? Noch im strukturierten Kontext. Viele brauchen auch diesen Zeitraum, um nochmal sich zu orientieren, nochmal auch raus, einige O-Töne raus aus der Lernfabrik. Also die genießen das auch nochmal, um trotzdem eine sinnhafte Aufgabe zu haben. Für die Vereine ist das natürlich eine große Chance und auch oft der erste Einstieg in bezahlte Mitarbeit oder bezahlte Mitarbeit vielleicht auch in Verlässlichkeit. Verlässlichkeit. Also von daher ist das ein tolles Programm, wovon eigentlich alle profitieren. Die Jugendlichen als auch die Vereine. So. Und wir sehen ja auch, dass ganz, ganz viele, die einen Freiwilligendienst gemacht haben, das ist ein gutes Beispiel ja auch hier, die auch den Weg dann über Ausbildung, Beruf, Studium in den Sport finden. Also das ist ja ein Personalentwicklungsinstrument. Und jetzt zur innovativen Idee. Also wir haben ja gesagt, wir klammern jetzt die aktuelle politische Situation ein bisschen aus. Aber auch das Thema Wehrdienst, Freiwilligendienst kommt ja nochmal in die Diskussion. Ich fände es eigentlich gut, wenn es sozusagen, nach Klasse 10 für alle die Möglichkeit gäbe, einen Freiwilligendienst zu machen und dann erst vielleicht Schule weiterzumachen. Also das wäre, glaube ich, nochmal ein Punkt, sozusagen, dass alle das Thema Sozial, Gemeinschaft, Gesellschaft nochmal sozusagen auch in so einer Zeit in der Entwicklung, wo man nochmal sozusagen so eine kleine sinnstiftende, aktive Auszeit haben kann, sich neu zu orientieren. Und ich glaube, viele würden danach auch mit mehr Power zum Beispiel in ihre Berufsausbildung oder ins Abitur gehen. Ja. Und das Gleiche würde ich vielleicht nochmal ansetzen, sozusagen in der zweiten Lebenshälfte, sozusagen nach der beruflichen Tätigkeit nochmal so ein freiwilligen Jahr, um auch den Übergang zu schaffen und sich auch da nochmal zu orientieren. Also das fände ich zwei innovative
Ideen. Ohne Witz würde ich sofort unterschreiben. Ich bin da manchmal denn sehr deutsch und der Stereotypendeutsche denkt ja immer erst in Problemen. Und bei mir war dann so ein bisschen der Gedanke, wo ich so dachte, wenn du daraus einen Zwang machst, geht vielleicht der charmante Charakter verloren, den das eigentlich hat. Aber da wäre ich dann auch eher so der stereotype englische Weg, Try and Error. Also einfach mal ausprobieren. Ich meine, also
dann machst passieren? Das Einladung. Es ist eine Einladung, sich ein Jahr lang nochmal mit gewissen Dingen zu beschäftigen. Du kannst im Sport tätig werden, du kannst im Sozialen tätig werden, du kannst auch in der Bundeswehr, in der Verwaltung, in der Pflege, du kannst Bäume pflanzen gehen, du kannst dich für ein Jahr bei Fridays for Future engagieren. Also nimm es als Einladung. Ich glaube, jeder wird was finden.
Auf jeden Fall.
Da würde was Großartiges entstehen. Vielleicht machen wir, wie es so schön ist, mal ein Modellprojekt raus, und um zu schauen.
Von daher, da musst du die Gelder locker machen.
Ja, also Politik und Sport Hand in Hand, kann ich mir gut vorstellen.
Ist auf jeden Fall auch ein Konstrukt, was wahnsinnig gut funktioniert. Und also in Niedersachsen sprechen auch die Zahlen für sich. Ich meine, so, ne, zu Hochzeiten über 1000 Freiwilligendienstleistende nur im Sport. Und viele, also für viele ist das, glaube ich, somit das prägendste Jahr. Einfach auch von der Persönlichkeitsentwicklung auch, ne? Also wie viele Situationen man irgendwie in dem Jahr hatte, musste irgendwann mal, als ich hier was gemacht habe, zum Rapport zu Hannes, weil ich bei der Ballschule was verkackt habe und da musste ich ein bisschen angeschnauzt werden. Aber auch das gehört ja dazu, das ist ja nicht alles immer nur rosa-rot. Aber so, das würde denn zu weit gehen. Also Thema Freiwilligendienste, richtig gut. Leute, an die jungen Menschen oder auch aber die alten Menschen, BFD geht ja auch noch ein bisschen genau. Später. Informiert euch, macht das, weil es
total gut. www.fwd-sport.de an dieser Stelle.
Da, Werbung Ende. Marco, ich finde, das ist ein schönes Ende für unser Gespräch, den Aufruf an junge Menschen, sich zu engagieren, weil es einfach gut ist. Möchte mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken, dass du die überhaupt genommen hast. Ist wirklich, also muss man, das ist auch eine Wertschätzung, die ich so erstmal annehme, weil dein Terminkalender, um das mal ganz salopp zu sagen, wahrscheinlich scheißen voll ist.
Ja, ist er.
Sag doch ja, dann denk an, boah, ist der busy und ist trotzdem da.
Nein, krass. Aber trotzdem ist es so, man findet ja, wenn man will, auch Wege. Und da muss ich auch sagen, wir haben den Termin zweimal verschoben und da warst du auch ganz locker mit. Und,
eigentlich habe ich geweint.
Ja, ich weiß, aber du hast es mich nicht merken lassen.
Das ist richtig.
Also von daher, man findet Wege und es ist ja auch wichtig. Und ich finde auch, wir kennen uns lange und haben ja viele Bezüge. Und auch ich lerne in jedem Gespräch was Neues. Also deswegen bin ich auch hier. Ich lerne immer was Neues und das ja, motiviert mich ja auch, mir viel anzuschauen und von anderen zu lernen und neue Perspektiven zu bekommen. Und nur so kann man auch sozusagen frisch und hoffentlich mit einem breiteren Blickfeld eigentlich auch unterwegs sein. Also deswegen auch danke für die Einladung.
Immer wieder gerne, Marco.
Und ich freue mich natürlich auf Feedback. Also ich bin mal gespannt, was so deine, wie nennt man die, Follower-Kreise, ne? Was die so...
Ja, Follower-Abonnenten. Abonnenten. Also ja.
Ja. Ja. Du gehst jetzt auf die 10.000 zu, habe ich jetzt gehört.
Ja.
Okay, also da bin ich gespannt. Also bitte postet was. Auch vielleicht zur Idee zum Freiwilligendienst. Vielleicht könnt ihr das noch verlängern, verbessern. Würde mich freuen.
So, siehst du, Beteiligungsformat auch noch mitgeschaffen. Podcast-Beteiligungsformat. Gott, sind wir krass.
Und ich gleich noch, wir haben auch einen Podcast vom Landessportbund. Da kann ich schon mal verweisen auf die Folge mit Gerald Hüther. Könnt ihr gerne reinziehen. Vielleicht könnt ihr auch verlinken. Und kommt
drauf an, was ihr zahlt. Das sind ja Marketing-Sachen.
Ich verzichte davon noch Arbeit.
Okay, das ist fair.
Okay.
Okay, alles klar, ihr lieben Leute. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal und gehabt euch weiterhin wohl.
Bleibt fit, gesund und munter und kommt raus in die Hallen und Sportgelände. Schöne Zeit. Ciao.
Das, was Marco sagt. Tschüss.